Es freut mich, dass wir ein neues Studium in der Heiligen Schrift beginnen. Es ist der Galaterbrief. Der Brief des Paulus an die Galater ist eines der Briefe, die am allereinschneidendsten sind, wenn ich das so ausdrücken kann, im Leben eines Christen. Der Brief des Paulus an die Galater ist geschrieben in einer Art, die außergewöhnlich ist. Der Apostel Paulus war in einer Not, weil er überraschenderweise gehört hat, was in den Gemeinden in Galatien, die er gegründet hatte, passiert war. Dort waren, wie er sagt, falsche Brüder eingetreten, die hatten ein anderes Evangelium den Galatern beigebracht. Und das andere Evangelium war eine Vermischung der jüdischen Tradition, aber auch der jüdischen Zeremonialgesetze, die Beschneidung einbegriffen, dass diese mit dem Evangelium zusammen vermischt werden können. Und der Paulus schreibt einen sehr drastischen, man hat den Eindruck, unter Druck oder Eile stehenden Brief. Seine Wortwahl ist sehr absolut. Er sagt hier im ersten Kapitel, Vers 6, mich wundert, dass ihr auch so bald abwenden lasset von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, auf ein ander Evangelium. So doch kein anderes ist, außer dass etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der ist oder sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermal, so jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Nirgendwo benutzt Paulus so eine Sprache. Wenn wir nur diesen Brief oder diesen Ansatz, diese Art vergleichen mit dem Brief des Paulus an die Korinther, wo er doch sehr vorsichtig vorgeht, um die Sünden und den Zustand in der Gemeinde dort zu rügen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wieso dieser krasse, wenn man so will, Unterschied. Warum ist er einmal ganz vorsichtig und sanft und warum ist er das andere Mal klar und sehr hart? Nun, in Korinth war es ein Zustand, wo die Sünde, wo die Menschen versucht worden sind, durch ihre eigenen Lüste, durch ihre eigene sündige Natur, auf einen falschen Weg zu gehen. Und hier wollte er die Menschen darauf aufmerksam machen und sie zurückgewinnen, weil es ja eine persönliche Sache war. Und wenn man mit Personen umgeht und sie ermahnen möchte und helfen möchte aus ihrem Irrtum heraus, bedarf es Takt und, wenn man so will, Fingerspitzengefühl. Während hier in Galater geht es nicht um eine Person, sondern hier geht es um einen Grundsatz. Und zwar um einen Grundsatz der falschen Lehre, eines anderen Evangeliums. Und da es ja kein anderes Evangelium gibt, nur eins, kann der Paulus so absolut, so fest und hart sein, wenn auch ein Engel käme und euch ein anderes Evangelium verkündige, wie ihr gehört habt und auf das euer Glaube gegründet wurde, dann ist das kein richtiges Evangelium. Dann ist derjenige, wer er auch immer sei, verflucht. Der Paulus ist an die Galater in dieser Haltung, weil man kann mit der Wahrheit, mit der Lehre, wenn ich so will, nicht spielen. Es waren Gerüchte, dort diese falschen Brüder hatten Gerüchte über den Paulus gebracht, dass er kein wahrer Apostel ist, dass er nicht mit Jesus oder von Jesus gelehrt worden sei und dass sein Evangelium ein anderes sei wie das von Petrus, Jakobus und Johannes, die Jünger Jesu waren und die Leiter der Gemeinde sozusagen in Jerusalem waren. Und so waren die Galater verwirrt. An sich ohne Grund. Aber der Paulus, sofort wo er hört, muss er eingreifen, weil er möchte diese Menschen warnen. Nicht auf persönlicher Ebene, sondern auf grundsätzlicher Ebene. Deshalb muss er auch seine ganze Autorität dazu nutzen. Deshalb muss er deutlich machen, wer er ist, woher er gekommen ist. Und wir kennen ja seine Geschichte, wo er herkommt. Er war doch der, der einmal auch ein Verfolger der Christen war. Er kennt den Ansatz. Und jetzt ist er ein anderer. Aber wer hat ihn denn beauftragt zum Apostel? In Kapitel 1, Vers 1, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden in Galatien. So, er muss zeigen, dass er etwas verkündigt, das nicht von ihm kommt. Und er argumentiert im weiten Verlauf des Briefes, wir werden ja da in die Einzelheiten gehen, wenn wir da hinkommen, möchte jetzt nur so einen kleinen Überblick geben über das Problem. Er muss zeigen, dass er durch eine besondere Offenbarung, dass Jesus ihn gelehrt hat, 3 Jahre in der Wüste Arabiens. Er ist von Jesus gelehrt worden. Jesus hat 11 Jünger sich ausgesucht. Der 12. kam dazu, den hat Jesus akzeptiert. Er hat ihn auch unter die 12 aufgenommen. Aber der war nie gerufen von ihm. Und da er nicht von ihm gerufen war, musste Jesus jetzt sich den 12. Jünger rufen. Die Zahl 12 ist von außerordentlicher Bedeutung. Jesus konnte nicht 11 Jünger haben oder 13. Es mussten genau 12 sein. Deshalb kommt er extra vom Himmel und bekehrt den Paulus und lehrt ihn dann in den 3 Jahren in der Wüste Arabiens das, was er 3 Jahre seine Jünger gelehrt hat. Und so ist Paulus der 12. rechtmäßige Apostel Christi, den Jesus Christus selbst ausgebildet hat. Und hier kommt er und zeigt diese seine Autorität. Aber er macht auch deutlich im Verlauf des Briefes, die anderen Apostel, die er danach gesprochen hat, nach seiner Ausbildung, hat nämlich vor seiner Ausbildung keinen anderen gesehen. Nach 3 Jahren sieht er Petrus und Jakobus, den Bruder des Herrn. Aber nach 14 Jahren sieht er auch die anderen in Jerusalem und er erklärt ihnen das Evangelium, das er empfangen hat. Und sie sagen, das stimmt doch genau mit dem überein, was unser Heiland, als er hier war, uns gelehrt hat. Und so war Paulus zwar nicht von den Aposteln gelehrt, nicht von der Gemeinde und in der Gemeinde aufgewachsen. Er kam als ein Apostel, der von Christus ausgebildet war und war jetzt unter den 12 und sein Evangelium war ein völlig klares, ein absolutes, wo es keinen Widerspruch gab zu dem des Petrus, des Johannes und Jakobus. So, schauen wir uns doch mal ein bisschen die Not in den Gemeinden Galatiens an. Oder schauen wir uns die Begriffe an, die Paulus in diesen 6 Kapiteln in einer sehr argumentativen Art verwendet. Paulus verwendet das Kreuz. Er spricht vom Gesetz. Er spricht von der Beschneidung. Er spricht vom Fleisch. Er spricht vom Glauben. Er spricht von Tod, vom Lebendigsein. Er spricht vom Verlorensein und vom Erlöstsein. Er spricht von der Sklaverei und der Gefangenschaft und von der Freiheit. Er spricht vom Geist und vom Fleisch. Er spricht vom alten Bund und vom neuen Bund. Er spricht von der Liebe. Er spricht von dem ein Sünder sein. Und er spricht von dem, was ein Gerechter ist. Alle diese Begriffe, die Paulus hier im Galaterbrief verwendet, und ich habe sie jetzt hier einfach so in den Raum gestellt, hat er, als er bei ihnen war und die Gemeinden gegründet hat, deutlich erklärt. Paulus schreibt nicht an Menschen, die er selber nicht ausgebildet hat im Evangelium. Er weiß, was er die Galater gelehrt hat. Deshalb kann er diese Begriffe auch verwenden, weil die Galater wissen, was damit gemeint ist. Aber wissen es die, die heute den Galaterbrief lesen? Der Galaterbrief ist eines der Briefe, wo ich denke, die Warnung des Petrus aus dem zweiten Brief des Petrus, Kapitel 3, am allerbedeutendsten ist, wo er sagt, dass der Paulus über diese Dinge schreibt, in denen etliches schwer verständlich ist und die Unverständigen dieses verdrehen zu ihrem eigenen Verderben. Dieser Brief, den der Paulus geschrieben hat, mit allem Druck, wenn ich so sagen will, mit aller Hingabe, vielleicht Druck ist das falsche Wort, mit aller Hingabe, damit er doch etwas klar rückt und klar macht, ist heute der Brief, an dem sehr viele Christen verwirrt und einen falschen Weg gehen. Ich konnte mir ein paar der Kommentare anschauen im Internet und ich war doch erstaunt, dass man nicht versteht das Thema des Galaterbriefes. Dass man, wenn man keine Grundlage hat in der Schrift oder wenn man nur die Schrift hat und nicht weiß, worum es geht im Evangelium, dann ist man schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, vulnerabel, auf eine falsche Fährte zu kommen im Verständnis dieses Briefes. Und so wird dieser Brief, der damals Luther und die Reformation eingeleitet hat und eine wichtige Rolle spielte, so ist dieser Brief heute immer noch einer, der sehr zentral ist. Wenn man aber nicht versteht die Begriffe, die Paulus nutzt, dann wird dieser Brief für die Unverständigen ein Anstoß und ein Anlass, dass sie es verdrehen zu ihrem eigenen Verderben. Leider sind die meisten Christen, die heute über den Galaterbrief schreiben, kommen zu Schlussfolgerungen, die im Galaterbrief gar nicht drinstehen. So, wir müssen, wenn wir den Galaterbrief verstehen wollen, alle diese Begriffe nicht so nur durcheinander geworfen, schön in einem Bild haben und wissen, wo wir sie einordnen. Und wenn wir sie dann in einem Gesamtbild einordnen und dann den Galaterbrief lesen, dann wird alles klar und Licht. Wenn aber nicht, dann wird man sich mit Worten, mit Meinungen ich sage jetzt mal, bekriegen. Aber man wird nicht an den Grund der Wahrheit kommen. Eines der größten Verführungen des heutigen oder der heutigen Interpretation des Galaterbriefs ist es, dass man das Evangelium für die Zukunft deutet. Das heißt, ich glaube heute, bin durch den Glauben errettet für die Zukunft, nämlich ich sterbe nicht mehr den zweiten Tod oder ich bin gerechtfertigt in Christus und werde erlöst, wenn Jesus kommt. Aber so ist es nicht, wenn wir das Evangelium lesen. Wenn ich nur den ersten Satz des Paulus nehme, wo er das Evangelium erwähnt, das ist im ersten Kapitel, Vers 3 und 4. Gnade sei mit euch und Friede vom Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen, argen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was macht das Evangelium? Wozu ist Christus gestorben und hat sich für unsere Sünden dahingegeben, dass er uns errette für die Zukunft oder für das Jetzt? Und das steht hier ganz deutlich, das Jetzt. Das Evangelium muss jetzt eine Änderung in unserem Leben vollziehen. Der Paulus sagt am Ende von Kapitel 20, ich lebe aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Gegenwart. Das ist nicht Zukunft. Das ist eines der großen Missverständnisse der Rechtfertigung durch den Glauben heute, dass man es vom Leben getrennt sieht, als etwas, als eine Rechtsprechung außerhalb von mir, außerhalb meines jetzigen Lebens. Deshalb ist ja auch der Galaterbrief, deshalb schreibt ja auch der Paulus mit so viel Vehemenz, mit so viel Überzeugung und so absolut, weil dieses Evangelium etwas mit jetzt zu tun hat. Ja, es hat auch eine Folge auf die Zukunft, aber es geht um das Hier und Jetzt, um das Überwinden. Weil, warum schreibt er denn diesen Brief an die Galater? Oder was ist letztendlich die Auseinandersetzung, über die es geht? Und ich habe sie zusammengefasst in einer Frage. Und die Frage sagt, warum stehen Beschneidung und Halten des Zeremonialgesetzes im Widerspruch zum Evangelium? Das sind doch aktuelle Dinge. Beschneidung und Halten von Tagen und Festen und Monaten sind doch Dinge, die jetzt passieren. Warum ist Paulus ein absoluter Gegner, dass das Evangelium und die Beschneidung zusammenpassen? Warum sagt er schließlich aus? Warum kann das Zeremonialgesetz nicht mehr parallel zum Evangelium beibehalten werden? Warum ist er so absolut, wenn es nicht um etwas Jetziges geht? Und warum kann er nicht sagen, naja, was gilt's, Beschneidung, lass sie sich doch beschneiden. Wenn sie glücklich werden damit, haben ein bisschen Schmerzen. Warum ist er so vehement gegen die Zeremonialgesetze? Warum eifert er und sagt, dass diese Werke des Gesetzes nicht mit dem Evangelium zusammenpassen? Ich finde, das ist der Kern, die Kernauseinandersetzung dieses Briefes. Und wenn man nicht weiß, was er sagen will, weshalb das im Widerspruch ist zum Evangelium, dann liest man, aber man versteht nicht, was ist letztendlich der Hintergrund. Warum kann er nicht tolerieren, die Brüder, die sagen, hallo, lasst uns doch sowohl das eine als auch das andere halten. Und die Brüder werden ja argumentiert, haben gesagt, auch Jesus hat sich beschneiden lassen, Abraham hat sich beschnitten, alle haben sich bisher beschnitten. Warum sollen jetzt plötzlich die Gläubigen sich nicht mehr beschneiden? Warum sollen wir das, warum sollen wir diese Sache nicht einfach tolerieren? Lass sie doch halten, nebenher. Warum geht das nicht? Warum ist das Zeremonialgesetz und die Beschneidung im Widerspruch zum Evangelium? Und ich denke, das kann man kaum verstehen, wenn man nicht weiß, was letztendlich die Erlösung bedeutet, wenn man diese Begriffe, die ich da im Hintergrund hingeschrieben habe, nicht deuten kann in der richtigen Art und Weise. So, für Paulus geht es nicht, im Galaterbrief das Evangelium zu verkündigen. Der Paulus hat das Evangelium den Galatern schon längst gepredigt. Ihm geht es um eine Argumentation, um etwas klarzustellen, warum das nicht geht. Es ist ja nicht Böses, sich zu beschneiden. Es ist ja nicht Böses, die Feste zu halten, die schon immer war. Warum ist es aber, dass er sagt, wenn ihr das tut, seid ihr aus der Gnade gefallen? Warum? Diese Frage müssen wir klären. Und deshalb ist auch dieser Brief nicht ein, er hat zwar eine Struktur, aber ist nicht ein belehrender Brief, wie zum Beispiel der Römerbrief oder der Hebräerbrief. Dieser Brief ist eine Argumentation, er ist eine Ausarbeitung eines einzigen Punktes, der aber entscheidend ist. Und in der Ausarbeitung dieses Punktes verwendet der Paulus Themen im Kontrast. Er sagt, ihr seid, das ist das Erste, verloren in dieser bösen Welt und durch das Evangelium seid ihr erlöst von der bösen Welt. Und wir werden sehen, ist diese böse Welt außerhalb von uns oder in uns? Worauf geht und zielt die Erlösung hinaus? Er sagt, hier sind die Sünder und hier sind die Gerechten, die aus der Finsternis zum Licht kommen. Hier ist das falsche Evangelium, das nicht erlösen kann, das einen aus der Gnade herausbringt oder gar nicht in die Gnade hereinbringt. Und hier ist ein einziges richtiges Evangelium. Wenn man versteht, wo das Problem der Erlösung ist, dann ist klar, dass es keine Alternative gibt. Da gibt es kein Mischmasch. Da können wir nicht das eine und das andere dazu nehmen, weil es ja im Endeffekt egal ist, Hauptsache du glaubst. Für die, die den Galaterbrief als einfaches Brief sehen, der den Glauben hervorhebt, haben ihn nicht wirklich studiert. Er geht in ein recht starkes Handeln. Beschneidung ist Handeln. Und wer sich beschneidet, der fällt aus der Gnade. Das ist Handeln. Aber wir sagen heute, nein, nein, das ist doch egal. Wir können noch das tun und jenes tun, weil alles ist doch okay. Nein, nein. Das falsche Evangelium und das richtige Evangelium stehen im Kontrast. Ein Menschendiener zu sein und ein Gottesdiener steht im Kontrast. Das sind Oppositionen, das sind Unterschied wie Tag und Nacht. Von Menschen gelehrt zu sein und von Gott gelehrt zu sein oder Gottes Lehre zu haben, das ist ein klarer Kontrast. Ansehen der Person und kein Ansehen der Person. Paulus erwähnt, dass es nicht auf die Person ankommt, es kommt auf den Inhalt und den Charakter an, nicht auf die Person selbst. Und Gott wird kein Ansehen der Person haben, wer auch immer ist, ob er ein Engel ist, ob er ein Mensch, der ein falsches Evangelium predigt, Gott wird ihn nicht einfach davonkommen lassen mit dem Irrtum. Die Werke des Gesetzes werden hier auf der negativen Seite gestellt. Und hier sind die Werke des Gesetzes. Hier ist die Beschneidung, hier ist das Halten des Zeremonialgesetzes. Nach dem Kreuz eine Finsternis. Und hier ist es das Licht, die Glaubenswerke, das ist die Liebe. Es geht immer um Werke. Nur welche sind die Werke, die nicht stimmen? Und welche sind die Werke, die stimmen? Der Mensch muss immer etwas tun. Es geht nicht um eine Philosophie des Glaubens im Sinne einer Annahme, sondern es geht um einen Glauben, der zu Werken führt. Und entweder führt er dich zu Werken des Zeremonialgesetzes und der Beschneidung, der äußerlichen Haltung, oder er führt dich zu Werken, wo die Liebe Gottes hervorkommt. Er sagt, wenn wir das Alte wieder aufbauen, das abgebrochen ist, das ist die Beschneidung und das Zeremonialgesetz, wir werden das deutlich sehen, wenn wir das wieder aufbauen, dann sind wir Gesetzesübertreter. Wenn wir es aber nicht mehr tun, sind wir Gesetzeserfüller. Das heißt, da ist nicht eine Aufhebung des Gesetzes, wie die meisten es interpretieren im Galaterbrief. Ich verstehe nicht, lesen die mit anderen Augen wie ich? Paulus sagt doch ganz deutlich, wenn er noch weiterhin ein Sünder wäre, und das ist ein Sünder, ist ein Gesetzesübertreter, dann ist das alles umsonst. Er macht klar, wir werden das sehen, was es bedeutet, unter dem Gesetz zu sein und was es bedeutet, im Gesetz zu sein. Das ist nur ein kleiner Abschnitt in Galater 5, Abvers 15. So ihr aber untereinander beißet und streiffresset, so sehet zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch, dieselbigen sind widereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, also sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Trotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Die Liste ist noch nicht zu Ende. Wenn, ich sage euch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Da geht es doch um Werke, oder nicht? Die Frucht aber des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Glaube, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, wieder solche ist das Gesetz nicht. Das ist im Gesetz. Die sind nicht unter dem Gesetz, die im Geiste leben. Vom Fleisch geboren, regiert, haben wir gelesen, vom Geist geboren oder vom Geist regiert. Der Tote wird lebendig. Und das Argument ist doch ganz klar. Wenn wir alle tot geboren sind, kann irgendein Gesetz uns lebendig machen? Der Paulus macht doch klar, ein Gesetz kann uns töten, ein Gesetz kann uns verdammen. Aber lebendig machen kann doch ein Gesetz nie. Das ist doch selbstverständlich ganz egal, welches Gesetz es ist. Und wenn man das alles schön in der Reihenfolge hat, kann man den Galaterbrief wunderbar verstehen. Da ist die Lüge gegenüber der Wahrheit. Da ist der Nicht-Gekreuzigte gegenüber dem Gekreuzigten. Da ist der Verfluchte gegenüber dem Gesegneten. Da ist der Knecht oder Sklave. Da ist die Sarah und der Hagar oder der Isaak und Ismael, der Erbe, der durch die Verheißung kommt, und der andere, der in die Sklaverei geboren ist. Und das ist der Gefangene, der Freie, der alte Bund, der neue Bund, das irdische Jerusalem, die Mutter, die in die Gefangenschaft führt, das irdische liegt, und da ist das himmlische Jerusalem, die Mutter der Freien. Oh, der Paulus verwendet eine Menge von Themen in diesem Galaterbrief, die uns beschäftigen könnten, wenn wir sie einzeln durchnehmen, sehr, sehr lange. Aber er argumentiert mit ihnen so, wie auch ich es machen würde, wenn ich einem Patienten oder irgendwo schon das, was ich ihm beigebracht habe in meiner Beratung, erklärt habe, wenn er alle Begriffe beigebracht bekommen hat und jetzt kommt er zurück oder er hört etwas von jemand anders und der versucht, ihn auf eine andere Fährte zu bringen und er kommt und stellt Fragen, dann würde ich genauso argumentativ umgehen und würde sagen, denk doch nach, schau dir doch die Dinge an, was ist es? Aber da würde ich doch nicht nochmal anfangen, ihm die ganze Theorie von vorne bis hinten zu erklären, weil die ist ja schon vorhanden, die ist im Hintergrund da. Nur, es ist eine Katastrophe, wenn jemand den Galaterbrief liest, aber den Hintergrund nicht kennt und sich dann einen Vers auspickt und dann ist er und denkt, er hat das Ding verstanden. Nur dieses, der alte Bund, der neue Bund, die werden doch nicht erklärt hier. Die sind nur angedeutet. Und der Paulus ist der Einzige, der hier im Galaterbrief schreibt vom neuen Jerusalem, dass unsere Mutter ist und dass die Freie mehr Kinder hat, als die den Mann hat. Verwendet den Text aus Jesaja. Das ist, er hat doch alle diese schönen Dinge diesen Galatern irgendwann mal in aller Ruhe beigebracht. Und jetzt erinnert er sie nur daran. Jetzt sagt er, habt ihr denn den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch den Glauben? Da erinnert er, da argumentiert er. Und wir wollen diese Themen durchgehen, die Beschneidung und das Unbeschnittensein. Warum habe ich das Unbeschnittensein ins Licht gestellt? Weil, wenn einmal das Evangelium gepredigt wird und wir wissen, worum es geht und uns dann als religiösen Akt beschneiden, nicht aus medizinischen, sondern aus religiösen, dann fallen wir aus der Gnade, weil wir nicht verstanden haben, was es bedeutet. Wir haben nicht verstanden, warum ist es im Widerspruch zum Evangelium? Warum kann man es nicht parallel machen? Es ist doch nichts Böses. Man kann es nicht parallel machen, weil dann beweist man etwas, nämlich, dass man nicht des Glaubens ist. Das Zeremonialgesetz war ein Bild auf Christus, aber das Opfer eines Tieres konnte doch nie uns befreien von dieser argen Welt, in der wir sind. Das heißt, aus der Not unseres Herzens kann doch kein Bocksblut retten. Da kann doch nur Gottes Geist retten. Da kann nur Christus, unser Erlöser, davon retten. Da gibt es keinen anderen. Und dieses war alles ein Bild auf ihn. Warum wurde dem Paulus die Beschneidung gegeben, dem Abraham die Beschneidung gegeben, weil er 13 Jahre zuvor im Glauben versagt hat und die Hagar geheiratet hat. Und Gott sagt, Abraham, aus dir muss etwas weggeschnitten werden. Und es war nicht die Vorhaut, es war der Irrtum seines Herzens. Aber der kann doch nicht durch die Wegschneiden der Vorhaut geschehen. Das kann erst durch Christus geschehen am Kreuz. Deshalb, der mit der Lüge umgeht, wird und aufs Fleisch sät, der wird am Ende das Verderben ernten und der andere, der auf den Geist sät, wird das ewige Leben ernten. Das Kreuz tötet doch den Irrtum. Wieso soll ich dann nochmal zurückkehren? Weil wenn ich dann nochmal zurückkehre, dann glaube ich nicht ans Kreuz und dann ist das ein Problem der Erlösung. Deshalb ist diese Frage so äußerst wichtig. Wenn ich das, was auf Christus hindeutete, getan habe im Alten Testament, das sind ja beides von Gott gegeben, der alte Bund, die Opfergesetze, die Beschneidung, Gott hat sie doch selbst eingeführt. Aber er hat sie eingeführt, um hinzuweisen auf das, was am Kreuz in Christus geschehen sollte. Jetzt ist es geschehen und man geht zu den alten Dingen zurück, dann glaubt man nicht, dass es geschehen ist. Und dann ist man verloren, dann hat man nämlich ein anderes Evangelium. Und das ist heute leider genauso. Es gibt so viele christliche Richtungen, die meinen, sie müssen die Feste halten. Sie müssen zurück zu dem, was doch nur ein Bild war. Wenn etwas in Erfüllung geht und ich glaube es und erlebe jetzt die Realität, dann kann ich doch nicht wieder ins Symbol zurückgehen, weil ich dann die Gegenwart verleugne. Dann ist der Glaube nicht mehr Glaube. Dann ist es kein, dann hat man nicht verstanden. Und dann, wenn man nicht verstanden hat das Evangelium, dann fällt man aus der Gnade. So, das war ein kleiner Überblick. Der Paulus beendet seinen Brief mit dem Satz, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Ich meine im letzten Kapitel. Das ist das, was wir tun werden, worauf wir bauen. Wenn wir aus Fleisch bauen, das ist, wenn wir nicht verstanden haben, was falsch ist in uns. Wenn wir aus Fleisch bauen, wenn wir weiterhin zornig und Ehebruch betreiben oder was auch immer hier geschrieben steht, ein Übertreter werden des Gesetzes. Weil das sind alles Gebote. Verbote. Wenn man das weiter tut, dann beweist man, dass man nicht in der Gnade und nicht im wahren Evangelium drin ist. Erst die Liebe, die Frucht des Geistes, beweist es. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Ich freue mich auf dieses Studium. Ich bete dafür, dass wir, während wir durchgehen, wir ein Bild malen, wo wir die Puzzleteile alle schön zusammentun, wo am Ende wir die Herrlichkeit der Wahrheit und des Evangeliums sehen und kein Schatten des Zweifels mehr ist, was richtig ist und was falsch zu tun oder nicht zu tun. Ich möchte empfehlen, einem jeden, der wirklich ein Student sein möchte der Schrift, dass er diesen Galaterbrief von vorne bis hin, es sind ja nur 6 Kapitel, mindestens 20 Mal durchliest. Nicht 20 Mal hintereinander im Sinne, sondern einmal am Tag und immer unter Gebet und immer versuchen, den roten Faden zu sehen. Weil das muss sich in uns einprägen. So studiere ich. Ich muss das Ding begreifen, indem ich es mir immer wieder durchlese, indem ich es mir immer wieder vor Augen führe. Und dann kann man im Gesamtbild der Schrift das Ganze so wunderbar einordnen. Und dann gibt es keinen Zweifel, keinen Widerspruch. Dann ist es eine klare Hilfe, eine klare Stütze unseres Glaubens. So möge Gott uns helfen, dass wir jetzt am Anfang dieses Studiums voller Eifer ans Studium gehen und am Ende eine viel tiefere, viel gründlichere Erkenntnis des Evangeliums haben, unseres Herrn und Heilandes, unbedingt auch unser Selbst, und dann ein Fundament haben, auf dem wir stehen, das standhalten kann jeder Anfechtung, die auf uns kommt in der Zukunft. Die Anfechtung wird kommen. Sie ist auf geistigem Gebiet und sie wird letztendlich ums Evangelium gehen. Das Richtige oder das Falsche. Nur eins kann erlösen. Nur eins kann uns befreien. Und das wollen wir studieren und unser Leben darauf bauen. Amen.